ARD Sounds.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Wiener Zentralfriedhof.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Lugner City. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Jala, 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 jala.
Dancing on the table, jala, 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 jala,
jala, jala, jala, jala. Herzlich willkommen hier in ARD Sounds, live aus unserem Hotelzimmer hier in Wien. Hier ist Too Many Tabs. Den Podcast, den ihr wahrscheinlich eh jede Woche hört und deshalb wisst, dass wir hier uns jede Woche treffen, um unsere Tabs zu schließen.
Ja, so machen wir das normalerweise in Köln, in unserem kleinen Aufnahmeraum, in unserem kleinen Studio.
Diesmal durften wir aber raus.
Wir sind ja diesmal nicht in Köln, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, weil unsere Fressbretter seit Wochen aus euren Timelines vom ESC berichten.
Langsam reicht's mit Reels, langsam reicht's mit Reels. Aber wir freuen uns total, dass wir ja dieses Jahr das 70-jährige Jubiläum des Eurovision Song Contests ein bisschen begleiten durften. Und deshalb sind wir in Wien, weil wir da hier zu Gast waren bei den Semifinal-Pre-Shows mit Konstantin Zöller.
Auf ARD One.
Auf ARD One. Und dementsprechend sind wir gerade noch in Wien. Deshalb, ja, meine Zunge ist lang.
Wir sind in Wien.
Nur um das zeitlich einzuordnen, wir sind jetzt gerade am Mittwoch nach dem ersten Semifinal bei dieser Aufnahme. Das heißt, wir wissen jetzt noch gar nicht, dass Sarah Engels den
23.
Platz erreicht hat.
Ja, herzlichen Glückwunsch zu Platz
23.
Der Auftritt, der war ja echt
Feier. Feier, auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat.
Ja.
Ja, und auch hier das
Bulgarien
gewonnen hat. Also wirklich unglaublich, unglaublich.
Total krass, super knapp, super spannend.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch an
Bulgarien.
Aber wir freuen uns natürlich trotzdem, dass wir hier heute unsere Folge aus Wien aufnehmen. Wir dachten, wir können noch mal so ein bisschen ESC-Talk trotzdem so einen kleinen Wrap-up machen.
Ja.
Denn wir haben auch viel erlebt, Caro. Wir waren ja das erste Mal im Euroclub. Es ist unser erstes Mal ESC vor Ort.
Ja, es ist tatsächlich ein ganz besonderer Vibe in der Stadt. Wegen so Wetter, Sturm, Regen. Es war jetzt nicht ganz so viel in den Straßen los, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn hier strahlender Sonnenschein gewesen wäre. Wir waren gestern mal kurz an der Stadthalle, haben uns in der Schlange ein bisschen umgeschaut.
Ja.
Die Leute hatten auf jeden Fall Bock. Und wir sind nach dem ersten Semifinal, nachdem wir da durch waren mit der Pre-Show, tatsächlich, du hast es schon gedroppt, waren im Euroclub.
Ja.
Es war ein Erlebnis.
Ja, das muss man vielleicht erklären für die Leute, die jetzt nicht so ESC-obsessed sind. Also es gibt dann während der ESC-Week einen Euroclub, einen Club, wo nur Eurovision Song Contest Musik läuft. Und da sind wirklich die ganz eingefleischten Fans.
Auf 20 Floors.
Aus 20 Floors und auf jedem Floor laufen aber trotzdem nur ESC-Songs. Da kommen dann diese ESC-Fans aus allen Ländern und feiern da zusammen die Musik. Also das ist die ESC-Community, die da wirklich jeden Song in jeder Sprache aus allen Ländern komplett mitsingen kann.
Ja, es ist tatsächlich eine der abgefahrensten Partys, auf denen ich je war. Und ich muss auch sagen, angenehm dadurch, dass es zum ersten Mal keine Schlange vorm Damenklo gab.
Ja, es waren sehr
viele. Da war niemand.
Es waren sehr viele Männer da, auf jeden Fall.
Und eine Handvoll weiblich gelesene Personen, da hat man sich so zugenickt.
Ja, ihr habt euch so immer so gegrüßt wie so Busfahrer.
Aber ja, es war toll.
Nee, aber es ist wirklich auffällig. Also ich fand das auch nochmal, auch im Vergleich zu, wenn man jetzt irgendwie in so schwulen Clubs ist oder auch bei Pride. Also es waren wirklich sehr viele homosexuelle Männer.
Es waren viele Queere.
Queere.
Es waren Queeres Happening.
Es war ein queeres Happening, aber selbst im Vergleich zu anderen queeren Happenings
noch, es war noch mal queerer.
Es war noch mal auch sehr viel männlicher.
Das muss man sagen, ja. Ja, Special Interest, aber wenn dieser Special Interest einmal durch komplett Europa geht, dann kommen da halt mal ein paar tausend Leute zusammen und schreien Jalla aus voller Kehle. Es war geil.
Es war total toll und was mir da vor allem aufgefallen ist, ist, dass wenn man das zu Hause in Deutschland vor dem Fernseher so verfolgt, dass man da diese eingefleischte Community so wenig mitbekommt, weil da geht es dann immer mehr um so medienpolitische Sachen. Welcher Sender richtet das jetzt aus? Kommt Stefan Raab
zurück? Können wir mit diesem Song gewinnen dieses Jahr?
Ach, und dann sind wieder alle peinlich. Das ist dann so ein bisschen auch wie bei Fußball und so. Da hat dann jeder eine starke Meinung und tausend unterschiedliche Einschätzung.
Plötzlich 80 Millionen MusikkritikerInnen.
So ist es nämlich. Und da habe ich jetzt wirklich nochmal so ein anderes Gespür bekommen, wo wir jetzt dazwischen diesen ganzen Fans geschaut haben, dass das wirklich einfach Leute gibt, für die ist es eine Whole Identity.
Die leben das.
Die leben das und die sind das ganze Jahr damit beschäftigt. Das macht total Spaß, da mitzumachen und sich das mal anzugucken. Das steckt dann auch an. Ich bin wirklich auch bei den Songs, wo ich erst gedacht habe, auf die in diesem Jahr stattfinden, so, ach ja, vielleicht sind die eher so mittel und so. Die haben sich jetzt richtig in mein Gehirn eingehämmert.
Ich höre
und
die seit Wochen
die
auf Repeat. Wenn ich Bahn fahre, wenn ich dusche, dann läuft immer diese ESC-Playlist. Und es ist wirklich so absurd, dass einem so ein random Song irgendwie aus Rumänien irgendwie so wochenlang im Hirn bleibt. Auch so Songs, die man jetzt so nicht drauf käme, die zu hören, die spezifisch für diesen einen Abend, für diesen einen Wettbewerb gemacht sind. Und die trägt man dann jahrelang noch mit sich rum. Einfach nur toll.
Einfach nur toll. Und es war ein ganz herzlicher Vibe auf dieser Party. Und, muss
und
man
auch im Studio, das muss man auch sagen. Ja. Da waren wirklich auch Semifinal, vielleicht haben es ein paar von euch gesehen auf ARD One. Da saßen echt die Ultras.
Da hatte einer ein Tattoo, Eurovision-Tattoo.
Der hat seit 25 Jahren kein ESC ausgelassen.
Das finde ich so krass. Aber ich verstehe es jetzt. Ich habe total Bock, nächstes Jahr auch wieder hinzureisen.
Ja.
Und weil da sind ja auch Leute, die reisen zum Eurovision Song Contest, ohne dass sie Tickets für die Hauptshow haben, sondern die wollen einfach den Vibe catchen.
Dabei ist alles.
Und auf diese Partys gehen und einfach gucken und sich in dieser Community aufhalten. Und das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich mitnehme
von dieser
Reise.
Also wir sind blessed und wir sind inspired und wir freuen uns jetzt auf Halbfinale 2 morgen Abend. Und für alle hier ESC-MuffelInnen unter euch, wir hören jetzt auch wieder damit auf für ein knappes Jahr. Jetzt sind wir hier, also wenn die Folge läuft, dann ist ja alles rum und
Bulgarien
hat gewonnen und wir wissen alle Bescheid.
Und was wir vielleicht auch nochmal hier sagen können, ist, dass uns wirklich der Host des Abends, der uns auch durch die Shows moderiert hat, Konstantin Zöller, wirklich auch hinter den Kulissen gut durch den Abend begleitet hat. Also der hat dann dafür gesorgt, dass wir damit auf diese Partys genommen wurden und hat uns da an die Hand genommen und uns wirklich,
er war
ein guter Gastgeber und hat auch immer so gefragt, seid ihr gut versorgt, habt ihr was zu trinken und so. Also ganz charismatisch.
Und
ganz
ein toller
charming,
Moderator ist er.
Toller Moderator, astrein, wirklich, der moderiert das da runter. Mhm. Also ich hatte Nervenflattern und so und der guckte einfach in die Kamera und dann rattert er diese Sätze und er delivered einfach
Maschine. Konstantin Zöller Maschine.
Wirklich. Also.
So, jetzt aber wirklich ESC. Finito hier. Wir sind aber ja noch in Wien, Leute. Wir müssen dann den Podcast, also wir dürfen den Podcast jetzt hier diese Woche aus Wien aufnehmen, aus der Hauptstadt von Österreich und dem ESC-Austragungsort.
Das lieben die WienerInnen, wenn
du das so lieben
redest,
die, Küss die Hand. Bussi. Bussi, da fällt mir gerade doch noch eine ESC-Anekdote ein. Habt ihr vielleicht auch gesehen. Da wurde die Teilnehmerin aus Aserbaidschan, auch wie das auf dem roten Teppich dann immer so ist, da möchten dann natürlich die deutschsprachigen Medien, dass dann die Leute mal was auf Deutsch sagen. So wie Robbie Williams immer gefragt wird, sag mal Scheiße, musste sie jetzt hier österreichisch reden. Und da hat die Reporterin gefragt,
ich habe schon gehört, du kannst Deutsch, du kannst Bussi sagen. I heard you can speak German, you can say Bussi.
Bussi?
Yeah. What? It's a kiss in Austrian.
Bussi.
Bussi?
Bussi, Pussi.
Ja, naja. Pussi Baba.
Pussi Baba. Ja, it's a kiss in Austria.
It's a kiss.
Bussi heißt ja in manchen Kreisen auch Boy Pussy. Von daher.
Ah, gut, na gut.
Also es wäre so oder so, hätte man es rausklippen können. Okay, also der Bussi-Bär ist deswegen auch immer so internationales Meme.
Oh,
wenn Homosexuelle in Deutschland Urlaub machen, dann wird dann manchmal so gepostet, guck mal, wie lustig der Bussi-Bär.
Too many Tabs, der ARD Audiotheks Bildungspodcast.
Wir bilden euch hier, was so abgeht in der Welt des Internets.
Mhm.
Und das machen wir auch heute. Wir schließen hier immer unsere Tabs. Falls ihr jetzt vielleicht neu dazugekommen seid in dieser ESC-Woche und gedacht habt, ach, vielleicht höre ich jetzt mal in Too Many Tabs rein. Wir haben heute eine besondere Folge. Wir haben heute eine Wien-Folge und werden heute begehbare Tabs haben. Wir laufen heute draußen rum. Das machen wir aber nicht jede Woche.
Genau, wir haben uns gedacht, wo wir schon mal hier sind und Podcast aufnehmen wollen. Und wir sind noch nicht so viel rumgekommen. Das verbinden wir heute. Wir laufen durch Wien, haben ein bisschen recherchiert, ein bisschen Tabs vorbereitet und gehen quasi zu unseren Tabs hin.
Ja, jeder hat einen kleinen Ausflug vorbereitet für den anderen.
Einen kleinen begehbaren Tab.
Richtig, so machen wir das heute. Und zwar hast du Lugner City,
genau,
und ich den Wiener Zentralfriedhof. Ja. Und da machen wir uns jetzt auf. Wir sind nämlich jetzt gerade noch im Hotelzimmer,
genau,
packen unsere Sachen und sehen uns dann.
Es wird ein bisschen anders heute, es wird ein bisschen entschleunigter, ein bisschen laberiger, Leute, ja, als ihr sonst gewohnt seid. Wenn ihr jetzt neu einschaltet, diese Woche zum ersten Mal bei Too Many Tabs NewcomerInnen seid, hört doch mal die alten Folgen durch, dann wisst ihr, was hier so abgeht.
Richtig.
Ne? Im Podcast.
Wir freuen uns. Und ich freue mich jetzt auch, Caro, willst du anfangen? Wollen wir mit deinem Ausflug?
Ich muss noch kurz meinen Rucksack zusammenpacken und dann machen wir
das. Das machen wir aber vielleicht mit einem Trenner, damit es jetzt nicht so lange dauert. Dann können wir jetzt mit einem Too Many Tabs Trenner. Henny, kannst du hier den Trenner und dann sind wir bei Lugner City.
Ja, Miguel, jetzt sind wir bei meinem ersten Tab oder Teil meines ersten Tabs hier gerade angekommen.
Das sieht jetzt schon wunderschön aus.
Ja, gestern, als wir bei der Stadthalle kurz Halt gemacht haben, wo der ESC ja ausgetragen wird, wo wir mal ein bisschen Stimmung checken waren, da habe ich erst gecheckt, dass ja die Stadthalle direkt neben der Lugner City ist.
Der echten Lugner City.
Ja, vom echten
Mörtelmarkt mit vielfältiger Gastronomie steht hier auch schon
drauf. Das steht vorne drauf, genau. Lugner City, Mörtelmarkt. Lässt es schon mal vielleicht so ein bisschen auf dich wirken, der ganze Vibe?
Also hier sind viele Leuchtreklamen von morgen. Ist crazy. Sagt hier gerade jemand. Lugner City ist crazy. Ein Passant von der Straße, kleiner Cameo-Auftritt jetzt hier bei Too Many Tabs unverhofft.
Dann, aber weißt du, das ist das Wiener Lebensgefühl. Es ist irgendwie ein bisschen runtergekommen, es ist ein bisschen schrottig, aber es gehört zu Wien und es wird als kultig und das crazy empfunden.
Das ist crazy.
Hier hängt die Jugend.
Hier sind wirklich viele Leuchtreklamen von vielen unterschiedlichen Firmen, die wir jetzt natürlich hier alle nicht nennen dürfen, obwohl, wenn wir sie alle nennen, ist wahrscheinlich wieder kein Problem, ne?
Das kann man auch googeln, da sieht man, wie es aussieht.
Sieht von außen, also es sind alle Marken, die es so in jeder handelsüblichen Mall eben gibt. Und hier eben groß dieses Schild Mörtelmarkt und daneben ist auch ein Bild und da ist auch so, ja, wie sagt man, so eine, wie so eine Schablontechnik von dem Gesicht von Richard Lugner. Ja,
das Ganze ist ein Traum in Grau und Weinrot. Und ich würde sagen, um dir da ein bisschen mehr drüber zu erzählen, gehen wir doch einfach mal rein. Alles in die klar, heiligen Hallen.
Also wir laufen jetzt rein und das Erste, was ich sehe, ich finde es total cursed, sind Schilder, auf denen steht Shoppen, Essen und Trinken. Und da sind so Cartoon-Karikaturen von Richard Lugner zu sehen.
Ja, einmal ist er mit dem Kartoffelkorb hier unterwegs und einmal essend.
Also es ist ein Mann, der dem Personenkult nicht abgeneigt ist.
So kann man es sagen. Das wird sich auch gleich noch ein bisschen durch meinen Tab ziehen. Schau dich erstmal ein bisschen um. Also wir haben hier Bäckerei.
Es ist eine normale Mall.
Es ist eine Mall. Es ist aber alles so ein bisschen wie aus einer anderen Zeit, habe ich das Gefühl.
2001.
Guck mal, wie schön. Jetzt gucken wir hier runter auf eine Bühne.
Ja.
Hier habe ich das Gefühl, das ist was wir in deinem Wildecker Herzbuben-Tab schon mal gesehen haben.
Das könnte durchaus sein, dass die Wildecker Herzbuben hier bei Lugner City mal aufgetreten sind.
Also, Lugner ist für mich so ein Name, der für mich durch meine komplette Kindheit hindurch mit dem Gesicht von Frauke Ludowig verbunden ist, weil er ist das klassische Thema gewesen eines jeden RTL-Exklusivbeitrags oder wahlweise Brisant oder Leute heute oder so.
Er ist ein Mann der High Society.
Ja, hieß Wiener High Society, aber außer so ein paar Promi-Klatschzeilen und Opernball-Clips und natürlich, dass eine seiner Frauen Mausi hieß.
Eine? Ich dachte, die heißen alle Mausi oder haben die alle unterschiedliche Namen?
Warte ab. Gleich vorneweg. Er ist ein problematischer Typ. Ich werde den hier nicht glorifizieren oder irgendwie abkulten. Aber man kann ja mal reingucken, oder? Man kann einfach mal reingucken ins Rabbit Hole.
Ja, klar. Was findet man da? Was findet man da? Herrlich unproblematischer Typ bestimmt.
Ja, erzähle ich dir jetzt hier heute Sachen, von denen du schon tausendmal gehört hast?
Also wenn ich den jetzt mir vorstelle und so wie der in meiner Erinnerung ist, dann ist er so ein kleiner, älterer Mann mit grauen Haaren, die immer so klebrig zur Seite gegelt sind. Er hat diesen Wiener Opernballanzug an, so einen weißen Schal.
Ja, so. Das ist ein Opernball-Drip und auch sonst kennt man ihn aus sämtlichen Lebenslagen, weil er ist ein Mensch der Öffentlichkeit, so kann man das sagen. Sehr ausgestellt in der Öffentlichkeit. Zu Beginn gleich mal Input. Wer ist bzw. wer war Richard Lugner? Denn er ist ja verstorben vor ein paar Jahren, im Alter von 91 Jahren. Sein Leben kann man in etwa so zusammenfassen, er ist ein sogenannter Self-Made-Man, von der Presse oft Baulöwe genannt. Er stieg auf vom Vorkriegskind zu einem der größten Unternehmer des Landes. Sein Vater war Rechtsanwalt und Hausverwalter, die Mutter Hausfrau. Also kann man nicht sagen, dass er jetzt aus so einer reichen Dynastie oder sowas kommt. Er hat sich das schon selbst alles aufgebaut. Der Vater ist tatsächlich in Kriegsgefangenschaft gestorben und seine Mutter hat ihn und seinen Bruder allein durchgebracht. Also jetzt nicht irgendwie im goldenen Löffel im Mund aufgewachsen, sondern er hat sich da reingefuchst in die Baubranche und sich richtig hochgearbeitet. Angefangen mit Renovierung von Häusern, über Erbau von Tankstellen. Er hat eine Moschee gebaut, er hat Bürohäuser gebaut, Tiefgaragen gebaut. Er hat einfach mal
alles gebaut. Er ist so wie der Donald Trump von Wien ein bisschen.
So kann man es sagen, genau. Und hier dieses Einkaufszentrum, die Lugner City, hat 1990 eröffnet und ist damals das siebtgrößte Einkaufszentrum in Österreich gewesen. Kleiner Fun Fact. Er hat sich dann aber sukzessive schon währenddessen aus dem Baugeschäft zurückgezogen, aus dem Operativen, und die Leitung einem seiner Söhne übergeben. Soweit der berufliche Hintergrund.
Also das siebtgrößte Einkaufszentrum ist ja jetzt dann nur, also nicht ganz so beeindruckend.
Er wollte halt nur mal ein eigenes Einkaufszentrum in Wien haben.
Also aber das siebtgrößte.
Mit seinem Gesicht drauf.
Okay, dann sind wir vielleicht auch der siebtbeliebteste Podcast auf ARD Sounds oder so.
Möglicherweise, ja. Tatsächlich wurde hier auch noch ein Kino eröffnet, 2005, Lugner Kino City.
Ist da auch überall sein Gesicht, weil während wir hier sitzen, wirklich auf jedem Schild, wir sind umringt von dem Gesicht von Richard Lugner gerade.
Ja, dazu gehört natürlich, dass ihn so eine gewisse Kultigkeit umgibt. Er wurde nämlich zusehends vom Baulöwen zum Society-Löwen mit, wie ich gelesen habe, Kaschball-Attitüde zum Wurstel. Wie man in Wien sagen würde.
Natürlich, ja.
Und hat da so ein bisschen mit den Medien auch so ein bisschen gespielt, ne? Cleverer Geschäftsmann, aber auch cleverer PR-Stratege.
Wusste sich zu inszenieren.
Genau, mit der Kronzeitung hin und her und hat dann dort schnell den Spitznamen Mörtel verpasst bekommen. Natürlich angelehnt an seine Bautätigkeiten.
Deswegen auch Mörtelmarkt.
Genau. Er hat sich gerne in illustren Kreisen begeben. Er hat sein eigenes Kabinett prominenter GesellschafterInnen unterhalten, um sich rumgeführt. Opern, Operettenstar, ehemalige Bürgermeister, Society Ladies und so weiter und so fort. Und du hast es eben schon angesprochen, besonders pikant oder besonders interessant ist natürlich sein Liebes- und Eheleben. Insgesamt war Richard Lugner 6-mal verheiratet. Also los ging es mit Christine Lugner, geschieden 78, Cornelia Hahn, geschieden 83, Susanne Dietrich, geschieden 89. So, und dann kommen wir nämlich zu Christina, zur Mausi. Mausi Lugner, von der sich 2007 hat scheiden lassen. Ab der vierten Ehefrau, also sie war die vierte, bekamen seine Frauen einfach Tiernamen verpasst. Die erste, die eben einen Tiernamen bekam, war Mausi. Die beiden haben eben auch eine gemeinsame Tochter.
Und das kam dann so gut an, dass weitere Namen folgten, die du mir jetzt bestimmt gleich erzählst.
Mhm. Ja. 2008 kam Bettina Hasi Kofler dazu. Also auf Mausi folgte Hasi.
It's creative.
Und pass auf, die hat er nicht irgendwoher, sondern die hat er in einer TV-Show gecastet.
Ah, oh, also wie der Bachelor.
Ja, nachdem Mausi und Lugner über Jahre ihre eigene TV-Show hatten, so ein bisschen nach Vorbild die Osbournes, bisschen auch, kann man sich so ein bisschen wie die Geissens vorstellen, war das dann aber nicht vorbei mit dem Partnerinwechsel. Hier macht man einfach die nächste TV-Show draus, indem man wieder eine neue Mausi sucht, in dem Fall ein Hasi.
Und das war auch schon von Anfang an so angekündigt, er sucht jetzt Hasi.
Nee, er sucht das
eine
hat sich
Person
dann,
hat und Jan hat er den Namen
ausgewählt. Er hat sich schon zugeschnitten auf die Person.
Weil es ihr Charakter auch entsprochen hat.
Die hat immer so gehüpft vielleicht.
Ja, ja.
Kleines Hasi. Ja. Auf Hasi folgte Käfer. 2008.
Was? 2008. Nee, das ist aber, das geht gar nicht. Mausi, Hasi, Käfer.
Sonja, Käfer, Schönanger. 2008 bis 2009.
Und als nächstes Kellerassel oder was?
Warte ab. Dann 2009 kam Bambi. Nina Bambi Bruckner, die war auch sehr, sehr jung. Wahrscheinlich wegen ihrer braunen Augen wurde sie dann Bambi genannt. Auf Bambi folgte Katzi, Anastasia Katzi Sokol, 2009 bis 2013 immerhin. Mhm. Immerhin 3 Jahre hielt die Beziehung mit Katzi. Mhm. 2013 hat er sich getrennt von seiner 57 Jahre jüngeren Freundin.
57?
Ja, die waren so um den Dreh öfter mal so um die 60 Jahre jünger als er.
Oh,
kannst du ja rechnen, wenn er um die 70, 80 ist.
Er ist die Real-Life-Person, die in diesem Saturday Night Live-Sketch Meet Your Second Wife...
Wenn er 70 ist, ging er 60 Jahre jünger ja gar nicht. Also, die sind schon volljährig. Der ist einfach halt alt gewesen.
Er war einfach steinalt.
Er hatte ja schon 4 Ehen hinter sich.
Oh mein Gott.
Ja, als nächstes kam Bahati Venus und die hat er Kolibri genannt.
Von 2000, jetzt wird er wirklich ein bisschen kreativ.
Ja, von 2013 bis 2014.
Und da hat er sich inspirieren lassen, da hat er sich Inspiration schon geholt aus dem Bekanntenkreis. Ein Zahnarzt schlug mir vor, meine neue Freundin Kolibri zu nennen. Manche Frauen äußern Wünsche, aber jeder Tiername ist respekt- und liebevoll gemeint, nicht beleidigend.
Aber er sucht den schon aus.
Na, oder halt der Zahnarzt mal.
Da würde mich aber dann interessieren, was für Wünsche die Frauen geäußert haben.
Dann eine weitere prominente Frau im Leben von Richard Lugner war dann Kathy, genannt Spatzi. Von der hat er sich 2016 scheiden lassen, nachdem er sie 2014 geheiratet hat. Und da wurde mal wieder die Beziehung komplett ausgeschlachtet. Sie hatten ein gemeinsames RTL2-Format, Lugner und Kathy, der Milliardär und das Bunny. Und,
aber Bunny war nicht der Name.
Nee, sie war Spatzi schon.
Sie war ja schon Spatzi.
Nee.
Und Bambi.
Darfst dich jetzt nicht verwirren lassen.
Bunny kam dann, also Bambi hatten wir ja auch schon.
Bunny, von wegen diese Ähnlichkeit mit Hugh Hefner und dieser ganzen Playboy-Menschen-Ästhetik.
Und jetzt kam ein zweiter Tiername dazu, aber diesmal nicht von Richard Lugner selber, sondern vom Fernsehsender.
Von RTL 2, wobei in dem Fall Bunny Spatzi ist.
Es ist sehr kompliziert.
Und seine fünfte Ehefrau. Und die haben dann eben weiter dieses Lugner-TV-Imperium geprägt. Ich finde daran so interessant, wenn du jetzt sowas nimmst wie die Osbournes oder auch die Geissens oder auch die Kardashians, es erzählt ja immer ein und dieselbe Familie. Mhm. Bei den Kardashians vielleicht wechselnde Boyfriends, aber du hast so ein Paar, auf das du dich so einspielst und was über Jahre durcherzählt wird. Und hier hast du einfach alle paar Jahre mal komplett wechselnde Paare.
Ein wechselnden Cast.
Wechselnden Tiernamen.
Ja, es gibt eine Hauptperson, das ist Richard Lugner. Und dann gibt es immer, wie so ein Sidekick ist es ja dann eigentlich.
Ja, genau. Von der Beziehung mit Kathy zehrt das Internet noch heute durch diverse Clips, die man da so auf YouTube findet. Was vielleicht zur Trennung auch geführt haben könnte, ist der Auftritt von Kathy Lugner beim deutschen TV-Trash-Format Promi Big Brother. Und dort eben ihre Plaudereien über die Ehe. War vielleicht nicht so eine gute Idee. Möglicherweise. Sie ist auch einfach intens. Beziehungsweise beide haben eine extrem intense Dynamik, die ich dir später hier gerne noch kredenzen werde. Mhm. Nach Spatzi kam Goldfisch. Die Andrea.
Was?
2017. Danach, 2019, ich fliege jetzt ein bisschen durch, weil es kommen noch einige. 2019 kam Rehlein, das war die Moni.
Das ist ein bisschen ähnlich wie Bambi.
Ja, ein bisschen einfallslos.
Ja,
ne?
Da wiederholt er sich jetzt.
Dann Justizbeamtin Karin Karrer, genannt Zebra. Denn, Lugner sagte der Abendzeitung, Zebra wollte so genannt werden, weil sie daheim viel Zebramuster hatte. Also jetzt kann man anscheinend auch selber Wünsche äußern, welches Tier man gern wäre.
Zebra wollte so heißen, finde ich einen geilen Satz.
Zebra wollte halt so heißen. Anschließend kam Irina, die wurde genannt Schmetterling, 2022.
Wie viele kommen noch?
Ich habe 2021 überspringen. Da haben wir noch Baby-Elefant und Wildsau.
Scheiße. Wildsau?
Ja.
Wow.
Die reißen so ein bisschen raus, ne? Baby-Elefant und Wildsau.
Baby-Elefant? Wird ja jetzt noch eine Charakterisierung zu dem Tier hinzugefügt, dass es ein Baby-Elefant ist.
Ich finde das maximal verwirrend, weil die Frauen haben alle Tiernamen. Und dazu erfindet ja das Fernsehen dann noch so, da kommt noch ein Bunny dazu.
Ja.
Oder auch 2021, da hat er mal wieder eine Partnerin gesucht, via ATV. Und es hieß Lugners Love Boat, Mörtel sucht sein Seepferdchen.
Also da wurde mal wieder ein
neues Tier ins Spiel gebracht. Und die Ankündigung las sich damals so: Wer sich schon immer an Myrtles Seite gesehen hat und sein nächstes Tierchen werden möchte, hat nun die einmalige Gelegenheit, sich gemeinsam mit Richard Lugner auf ein großes Sommerabenteuer zu begeben. Also man konnte sich inzwischen bewerben, um das neue Tierchen zu werden. Ich lasse das einfach mal so stehen. Die letzte Partnerin tatsächlich, die er dann 2024 nochmal geheiratet hat, war Bienchen. Die Simone Lugner.
Das war die letzte.
Es sollte seine letzte Ehe werden. Richard Lugner hat im selben Jahr, in dem er gestorben ist, mit 91 Jahren, das war 2024, noch die Simone geheiratet, das Bienchen, die sich dadurch jetzt auch mit den hinterbliebenen Kindern auseinandersetzen darf.
Ja, ein kultiger Typ mit eigener Mall, in der wir gerade sitzen.
Das sieht man auch an der Auswahl der Partnerin. Das war schon irgendwie so sein Ding.
Auch ein bisschen Trump-mäßig.
Es ist ein bisschen trumpig, es ist ein bisschen hefnerig und ich will jetzt diese Frauen und Freunde nicht in irgendeine Opferrolle rücken. Natürlich beruht das auf Gegenseitigkeit, dann jetzt hier diesen Multimillionär zu heiraten. Aber es ist auf jeden Fall ein deutliches Altersgefälle und ein deutliches Machtgefälle vorhanden.
Ja.
Dieses Taufen mit Tiernamen, das ist irgendwie so
entmenschlichend
und ein bisschen wahllos. So, komm, weißt du was, ab jetzt, du bist Hasi, du bist Schatzi,
du hast keinen Namen mehr. In der Öffentlichkeit, du hast keinen Namen mehr. Also ich finde, da ist auch nochmal so ein immenser Unterschied zwischen sich Kosenamen geben, wenn man ein Pärchen ist, was eh schon manchmal auch cringe sein kann, aber das in der Öffentlichkeit als so den Namen, der dann in allen Zeitungen steht und so, das hat schon wirklich etwas von, man nimmt der Person Identität.
Der nächste absurde Aspekt aus Richard Lugners Leben ist natürlich seine Opernball-Tradition. Und zwar hat er über Jahrzehnte jedes Jahr eine Prominente engagiert, die gegen Bezahlung ihn jedes Jahr zum Wiener Opernball begleitet hat.
Ja, famously Kim Kardashian, weil da gab es ja auch den Eklat, den wir ja auch schon mal im Podcast angerissen haben, mit Oliver Pocher, der vor ihr das N-Wort gedroppt hat.
Der Deal, den Richard Lugner dann abgesprochen hat, also wirklich mit Hollywood-A-Listern, die dann teilweise hier in Wien auf der Matte standen, um zum Opernball zu gehen, ist, er gibt ihnen eine Menge Kohle, sie gehen mit ihnen zum Opernball und zusätzlich kommen sie hier hin in die Lugner City und machen eine Autogrammstunde.
Nein, hier, wo wir gerade sind?
Drinne.
Oh, wer war da hier schon so?
Ja, pass auf.
Wer hat hier bei Subway, McDonald's oder Burger King sich hier den Magen vollgeschlagen in der Lugner City?
Ich lese dir das mal in alter Wetten-Dass-Manier vor.
Ja, gerne.
Die Liste der Promis, die an diesem wunderschönen Ort hier schon antanzen musste, ja, um ganz freudestrahlend natürlich hier Autogramme zu geben. Pamela Anderson, Andy McDowell, Gary Halliwell, Carmen Electra, Paris Hilton, Dieter Bohlen. Oh, was? Mal ein Mann dazwischen.
Oh, wow.
Nur zwei Männer. Harry Belafonte und Dieter Bohlen, kann ich direkt sagen.
Die sind aber auch auf Augenhöhe.
Goldie Hawn, Melanie Griffith, Elle Macpherson, Jane Fonda und die letzte, Priscilla Presley. Ich habe sogar einige Promis geskippt, weil die Liste wirklich sehr, sehr lange ist. Ich habe dazu eine Analyse gelesen in einem Artikel, wo das stand, dass er ein ganz schlauer Geschäftsmann wohl war, sonst wäre er nicht so weit gekommen,
ja,
dass er auch da eine strategische Marktlücke gesehen hat. Weil natürlich die Staatsoper, die Wiener Staatsoper und der Opernball, was komplett Peak-Feines ist und ja, Traditionsreiches, die so ein komplettes Understatement natürlich gefahren sind. Mhm. Aber dass eben eigentlich die ganzen Journalistinnen und das Publikum natürlich eigentlich Bock hatten auf Stars. Und da hat er gedacht, kann ich ja, doch machen.
Ich habe Geld und ich kann mir damit Stars kaufen.
Ja, und da ist er eben dann so reingecrashed in diese piekfeine Wiener Opernballwelt mit einem random ausgewählten, eingekauften Hollywood-Star.
Und es hat auch noch gezogen.
Und natürlich haben sich alle draufgestürzt, welchen Stargast hat Richard Lugner dieses Jahr am Arm? Mhm. Die mussten ja auch immer am Arm mit ihm herlaufen.
Ach Gott.
Und hier Autogramme geben.
Der arme Harry Belafonte.
Dabei hat Richard Lugner über die Jahre auch so eine gewisse Attitude entwickelt. Also über Faye Dunaway.
Er war der Star des Wiener Opernballs.
Ja, aber auch so diesen Promi-Stargästen aus Hollywood gegenüber. Ja. Also über Faye Dunaway hat er zum Beispiel gesagt, na, sie ist mir halt angeboten worden und immerhin hat sie einen Oscar und ist nicht ganz unbekannt. Die kann man mal einladen. Dann hat er Pamela Anderson als schwierig und sehr kompliziert bezeichnet. Paris Hilton, hat er dann nämlich Folgendes gesagt. Paris Hilton war ganz toll. Ich wünschte, meine Frau wäre so pflegeleicht wie Paris Hilton.
Oh mein Gott.
Ja.
Der ist wirklich unhinged.
Er ist unhinged und er vergleicht dann auch gerne nochmal seine Mausis und Spazis dann mit den angereisten Hollywood-Granden. Übrigens, bei Paris Hilton war das Interesse so groß, dass hier in dieser Lugner City Mall, wo wir gerade sitzen, die Autogrammstunde abgebrochen werden musste wegen turbulenter Szenen. Und auch beim Ball war das Gedränge um Paris Hilton so groß, dass die Polizei einschreiten musste. Kim Kardashian hast du eben schon erwähnt. Da gibt es auch eine ganz geile Clips, die man so findet, rund um ihren Besuch. Ganz am Anfang geben nämlich Kim Kardashian und Richard Lugner eine gemeinsame PK. Und da klingt Kim Kardashian noch ganz guter Dinge und freut sich total auf den Wiener Opernball.
He's amazing. I'm excited to go to the ball tonight. And we met. He greeted us at the airport yesterday. So he's been lovely and gracious and has been a great host.
Also Kim Kardashian ist excited. Aber Plot Twist, am Ende war dann Richard Lugner nicht so happy mit Kim Kardashian.
Dann haben wir einen Fototermin gehabt im Hotel, den hat sie abgesagt, weil sie das Baby stillen muss. Dann ist sie zum Abend-Gala-Diner nicht gekommen. Dann sind wir in die Oper gefahren und haben ein Mittellogen-Interview gehabt und um 11:30 war sie weg. So erfüllt man Verträge nicht.
Naja, Hauptsache sie sah gut aus, oder?
Naja, das Kleid hat mich nicht aus den Socken gehoben, nach kann ich nicht sagen. Habe ich schon schönere gesehen.
Okay, wow.
Also das Kleid von der Kardashian hat ihn auch nicht umgehauen. Dann muss er sich nächstes Jahr wohl wieder einen anderen Star kaufen. Das Ganze ist so absurd.
Das ist so perfide und ekelhaft.
Und irgendwie ist er auch, ja, er ist irgendwie ein widersprüchlicher Typ. Es gibt da so einige absurde Randnotizen aus seinem Leben. Ich finde irgendwie so krass bei ihm, dass er super reich ist und High Society, aber gleichzeitig auf so einem ultra-trashigen Reality-Show-Niveau unterwegs ist. Mhm. Also sowohl diese eigenen Produktion, als auch dann taucht die Frau bei Promi Big Brother auf. Das finde ich irgendwie total krass. Und die Diskrepanz auch nochmal viel größer als zum Beispiel bei den Geissens, die einfach beim Reichsein in Saint-Tropez begleitet werden. Mhm. Finde ich, ist es so ein krasser Kontrast in dieser Trashigkeit und in diesem unfassbaren Reichtum, den er ja besitzen kann, wenn er sich mal eben hier Goldie Hawn einfliegen lassen kann. Was man ihm zugute halten kann, auf einem seiner Gelände gab es eine Abtreibungsklinik. Wegen der hat er sich angelegt mit einem ultrakonservativen katholischen Bischof. Props an ihn. Pro Abtreibung.
Okay.
Ja, außerdem hat
er
mal...
Ich nehme an, es wird nicht problematischer mit ihm.
Außerdem hat er mal an dem queeren Liveball teilgenommen, den es ja lange gab hier in Wien, und hat sich dort als Drag Queen verkleidet. Ich meine, nett
kann
gemeint.
Kann man so oder so sehen.
Nett gemeint, ja. Wahrscheinlich. Und ist auch in einigen satirischen Fernsehsendungen aufgetreten. Sehr uneitel ist da umgegangen mit seiner eigenen Rolle und Persona.
Ja, ich finde, man merkt, dass er einfach auch aufmerksamkeitsgeil ist. Also er nimmt an diesen ganzen Formaten nicht teil wie andere Leute, weil man irgendwie Geld braucht oder weil das der Job ist oder weil man irgendwie raus aus den Schulden muss, sondern einfach, weil er stattfinden möchte.
Ja,
und ist scheißegal wie, auf alle Arten und Weisen, die man so sich vorstellen kann.
Contra. Er hat auch mal an die Scientology
jetzt kommen wir zum Interessanten.
Vermietet und mit den Worten für die Zukunft alles Gute. Außerdem wollte er mal FPÖ-Chef Herbert Kickl in die Ukraine schicken, damit sie ihn dort erschießen. Als Begründung gab er an, dass die rechtspopulistische FPÖ nicht genug gegen, in Anführungsstrichen, die überbordende Zuwanderung tun würde.
Hä?
Also ihm ist selbst die FPÖ nicht rechts genug, kann man vielleicht so sagen.
Okay.
Er hat auch 24 Mal gemeinsam mit Norbert Hofer, Ex-FPÖ-Chef, den Wiener Akademikerball besucht. Also auch in diesen Kreisen treibt er sich gern herum. Ich habe es gleich zu Beginn gesagt, he's problematic.
Er ist der Wiener Trump.
Er ist rechts, er ist Trump. Ja, die Trump-Parallelen sind wirklich gegeben mit diesem Immobilien-Mogul und gleichzeitig diese Reality-Ader.
Ja, und auch die rechte Ader.
Und noch eine Sache mehr, eint ihn mit Donald Trump. Er hat nämlich mal sich zum Bundespräsident aufstellen lassen bei der Wahl. Da wusste auch schon niemand mehr, ist das jetzt gerade wieder die neueste Selbstinszenierung oder ist das jetzt mal ernst gemeint? Aber nichtsdestotrotz hat er nicht nur die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen, sondern 9,91% der Wählerstimmen bekommen. Bei der Wahl zum Bundespräsident. Das ist nicht wenig.
Nee.
Er wird halt sehr in diversen Artikeln und Nachrufen und Dokus so abgekultet, als so, ja, er ist halt ein Wiener Original, man muss ihn halt so nehmen, wie er ist.
Nein, muss man nicht. Newsflash, muss man nicht.
Fun Fact, im Wiener Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud wurde er am 10. Oktober 2019 enthüllt. Der Richard Lugner aus Wachs mit Frack und Zylinder, also in seinem klassischen Opernballaufzug. Jetzt merke ich, dass ich eins übersprungen habe, beziehungsweise vorweggenommen habe. Ich wollte dich doch mal reingucken lassen in die Dynamik mit Spatzi, a.k.a. Kathy Lugner, weil da gibt es viel Dokumaterial. Ja, also wir sind hier beim Opernball, wo sonst? Es kommt zu einem Streit mit seiner Frau Kathy, a.k.a. Spatzi. Und ja, man merkt gar nicht, dass die 60 Jahre jünger ist als er.
Die wir wieder reingemischt haben, das ist wieder notwendig gewesen.
Oh mein Gott, chill.
Naja, muss man das machen.
Das ist nur ein Glas. Das kostet 2 Euro beim Ikea.
Okay, also sie streckt die Zunge raus und es kostet 2 Euro bei Ikea.
Sie macht ihm so wie Kinder im Kindergarten so eine,
lange Nase.
So macht sie und sagt so, Alter, chill.
Das war jetzt Spatzi.
War Spatzi, die 60 Jahre jüngere Spatzi.
Kannst du mir sagen, warum ausgerechnet Mausi allen in Erinnerung geblieben ist? Warum ist Mausi so die
Sie war das erste Tierchen.
Ah, sie war das erste Tier, ja, stimmt.
Mausi war dann a thing und sie hatten als erstes
mit ihr ging alles los.
Eine Reality-Show.
Ah, okay.
Also mit ihr startete sowohl die TV-Karriere als auch das Tierchen-Ding.
Ja. Aber beim Wiener Opernball gibt es ja immer mal hinter den Kulissen auch Streitigkeiten. Da gibt es doch auch diese Szene, wo sich Kerner da so in ein reges Handgemenge begeben hat.
Ja. Nach diesem ersten Streit, wo Kathy Lugner das Glas fallen lassen hat, das kostet 2 Euro bei Ikea, rauscht sie beleidigt ab. kommt zum späteren Zeitpunkt aber wieder, um weiter zu streiten.
Ja.
Das Video heißt Der Streit, Nutten und coole Männer. So geht es weiter.
Wir sollten aufhören, Telefonate mit irgendwelchen Nutten zu führen.
Wir reden nicht so viel Blitz.
Schäme dich.
Ich bin doch nie mit dem weggegangen.
Schäme dich. Ich auch nicht. Aber du hast mich so enttäuscht.
Ja, du enttäuscht mich, wenn es mit coolen Männern weg ist.
Mit einer Nutte telefonieren.
Scheiß. Gehst du jetzt mit coolen Männern weg?
Mit einer Nutte telefonieren.
Ich telefoniere mit keinen Nutten.
Ich finde es wirklich komplett absurd, dass das so ein Wiener Ding ist, dass sie diesen pompösen Opern, das heißt Wiener Opernball. Also ja. Wie glamourös und nach Kaiserin Sissis besten Jahren kann etwas klingen.
Dann streiten sie sich da wie auf Temptation Island.
Und sie schreit an, du hast mit Nutten telefoniert.
Ja.
Also das ist wirklich
und sie ist enttäuscht davon. Was dachte sie, was er für ein Mensch ist, nach allem, was man in der Öffentlichkeit bisher über ihn gelernt hat?
Ja, vielleicht sie dachte sie, wird anders behandelt als Spazikatzi und Wildsau.
Ja.
Und Babyelefant. Das ist für mich auch so Peak Österreich, Peak Wien, dass es diese Welt gibt und dass irgendwie bei Richard Lugner diese beiden Welten aus Glamour und Trash so krass kollidieren. Also, wie gesagt, irgendwie ist er eine Wiener Ikone, irgendwie sehr problematisch, wird vielleicht ein bisschen zu doll abgekultet. Sein Lebensmotto übrigens, was für mich peinlich ist, entscheide ich allein.
So.
So, und ich will jetzt hier nicht die Lebensweisheiten von Richard Lugner übernehmen, aber das Motto gilt vielleicht auch für unsere Auftritte bei ARD One. Und damit schließe ich meine Wien-Tabs für heute.
Vielen Dank, Caro, dass du hier die Tabs geschlossen hast, du Richard Lugner, bei dieser schönen Geräuschkulisse im Hintergrund.
Es war ein bisschen anstrengend, hier anzuschreien gegen die Lugner City. Ich habe das Gefühl, ich würde hier gerne raus und ich würde irgendwie gerne an einen ruhigeren Ort. Miguel, hast du da vielleicht tabmäßig was auf Lager?
Das trifft sich ja perfekt, denn bei mir geht's jetzt zum Zentralfriedhof von Wien.
Gehen wir doch mal los.
So, Caro, wir sind jetzt hier gerade schon eine lange Strecke gefahren, damit wir jetzt hier uns mein Tab angucken können, mein begehbarer Tab für heute. Und zwar habe ich mich gestern Abend mit noch so Restadrenalin nach unserer Show und nach unserer durchzechten Partynacht eingelesen in den Zentralfriedhof von Wien. Und da stehen wir jetzt gerade davor, Tor 3, das ist ein Friedhof, der ist schon über 150 Jahre alt und wir stehen jetzt gerade hier vor Tor 3 und werden uns hier heute mal ein bisschen umgucken. Das ist nicht nur ein unglaublich großer und unglaublich alter Friedhof.
Es ist wirklich riesig.
Es ist riesig, wir sind an verschiedenen Toren gerade schon vorbeigefahren und steigen jetzt ein in Tor 3 hier. In Simmering befindet er sich und er ist 250 Hektar groß. Ein gigantischer Friedhof und ich weiß, Caro, du bist ja auch Friedhofskonnoisseurin seit deinem Tab hier QR-Codes auf Gräbern.
Wir sind beide große Fans vom Friedhof Melaten, natürlich in Köln. Haben wir schon oft erwähnt, da gehen wir gerne ausgiebig spazieren und schauen uns da die Gräber an und auch mal das ein oder andere Promi-Grab.
Und genau die findet man hier auf dem Wiener Zentralfriedhof auch. Welche? Dazu komme ich gleich noch. Ich dachte, kurz zur Einstimmung, können wir uns vielleicht den Song zum Friedhof anhören. Es gibt nämlich einen Song zu diesem Friedhof und zwar heißt er Es lebe der Zentralfriedhof von Wolfgang Ambros. Und bevor wir jetzt hier reingehen, können wir uns das ja vielleicht nochmal anhören, damit wir gleich nicht die Totenruhe stören. Wir werden natürlich gleich ein bisschen leiser reden vielleicht, damit wir hier jetzt niemanden stören, der hier vielleicht...
Ja, fahren Busse hier durch, ne? Wir können wohl auch
ja, das stimmt. Es ist so ein großer Friedhof, da fahren Busse durch. Ich habe auch in verschiedenen Dokus gesehen, dass da auch oft gesungen wird und so. Also hier wird viel gedreht. Ich glaube, das können wir hier durchaus machen.
Können wir nochmal Shadow of the Sea gleich singen.
Ja, das wird sicher gut kommen. Aber erstmal singen wir Es lebe der Zentralfriedhof von Wolfgang Ambros.
Es lebe der Zentralfriedhof und seine Jubilare. Sie liegen und sie verfallen schon dort seit über 100 Jahren.
Ja, der Song wurde damals zum 100-jährigen Jubiläum des Wiener Zentralfriedhofs geschrieben. Caro, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wollen wir reingehen?
Gerne.
Dann erzähle ich dir ein bisschen was, weil ich habe mich wirklich gestern Nacht eingelesen und ein paar Sachen aus Wikipedia und so weiter rausgeschrieben. Ich habe 4 Dokus geguckt darüber.
Nein.
Und jetzt werden wir nämlich gleich zum ersten Promi-Grab laufen.
Hier stehen schon verschiedene Formen von Friedhöfen, die sich auf diesem Friedhof befinden.
Er ist wirklich gigantisch. und ist tatsächlich auch religiös unterteilt. Aber ich wollte jetzt nicht gerade anteasen, welches erste Promi-Krab wir hier angucken.
Ja.
Und zwar ist es niemand Geringeres als Falco.
Echt?
Ja. Oh, und da sind wir jetzt nämlich extra durch Tor 3 gegangen, weil da hat man den kürzesten Weg zur Grabstätte von Falco. 8 Minuten Fußweg haben wir jetzt vor uns. Das schneiden wir vielleicht gleich mal.
Bin ja dafür, dass man Promi-Gräber auch ausschildert. Das stört mich auf meinen Haken.
Hier liegen über 3 Millionen Tote. Die haben hier eine letzte Ruhestätte gefunden. Zum Vergleich, die aktuelle Bewohneranzahl von ganz Wien ist 2,4 Millionen lebendige Menschen. Mhm. Das heißt, auf diesem Friedhof liegen fast 1 Million mehr Tote, als in der Stadt gerade wohnen. Das finde ich total irgendwie eine ultra beeindruckende Zahl. Und dieser Friedhof ist so groß, dass hier Busse fahren, haben wir gerade schon gesagt. Man darf hier auch mit dem Auto durchfahren, wenn man nicht schneller fährt als 20 km/h. Ach, guck mal, wenn du da hier so rumguckst, da hinten, da waren gerade auch schon riesige Gebäude.
Ja.
Also hier sind auch mehrere Kirchen und
kleine
große Kapellen.
Und es ist richtig auch waldig.
Also es ist sehr waldig und sehr, also diese Gebäude sind alle so im Jugendstil gehalten.
Ist wunderschön hier. Überall so Weiden, Mischwald auf dem Friedhof.
Und deswegen ist dieser Friedhof auch wirklich zu einer Touristenattraktion geworden. Vor allem auch, weil es halt über 600 Ehrengräber gibt von unterschiedlichsten Prominenten. Unter anderem auch der österreichische Karikaturist Manfred Deix liegt hier. Er war Cartoonist und Karikaturist und hat eine große Statue auf seinem Grab, die seine Figur den Katzenkönig zeigt. Denn Manfred Deix war obsessed mit Katzen und hat sie immer gezeichnet und hatte privat bis zu 80 Katzen zu Hause, habe ich nachgelesen.
Das klingt nach einer RTL2-Sendung.
Ja, das klingt vor allem nach keinem Leben, was mir irgendwie Freude bereiten würde, weil ich bin Katzenskeptiker. Auch Kurt Jürgens liegt hier beispielsweise, Karl Kraus. Und was wir auch gerade schon auf dem Schild gesehen haben, ist, dass es hier wirklich unterschiedliche Bereiche auch gibt von unterschiedlichen Gräbern. Die sind vor allem auch nach Religion aufgeteilt. Also es gibt hier innerhalb dieses großen Friedhofskomplexes einen buddhistischen Friedhof, einen evangelischen Friedhof, einen islamischen Friedhof, einen jüdischen, einen orthodoxen und einen mormonischen Friedhof. Guck dich mal um. Es ist wirklich total ruhig. Wir sind auch die Einzigen hier.
Ja, weil es tatsächlich sein kann, dass wir gleich eingeschlossen werden.
Ja, wir sind ein bisschen spät dran heute.
Dann müssen wir hier übernachten, das wollen wir nicht.
Wir sind jetzt wirklich gerade in abendlichen Stunden. Also die Sonne ist schon am Untergehen.
Ganz golden, also ein goldener Abend hier auf dem Friedhof. Ich liebe ja wirklich,
Golden
Friedhöfe.
Hour.
Ich liebe die Atmosphäre auf Friedhöfen. Es ist so ruhig.
Aber wenn es dunkel wird, kann es auch ein bisschen gruselig werden.
Ja, wenn dann die roten Lichter angehen.
Hör auf. Ich will hier nicht übernachten. So, da sieht man es schon. Da ist das Grab von Falco. Wir stehen davor.
Okay, es ist erstmal eine riesen Glasscheibe.
Da stehen seine größten Hits drauf und sein Gesicht ist drauf.
Ja. Er ist auf dieser Glasscheibe quasi drauf. Mit seinen Hits, steht Out of the Dark, Rock Me Amadeus.
Genau, also hier ist ein riesiger, großer Grabstein, da steht drauf Falco. Und daneben ist quasi der kleine, und darauf steht sein bürgerlicher Name, Hans Hölzel. Hans eigentlich ja Johann Hölzel, aber quasi mit dem Kürzel hier. Ich habe nochmal nachgeguckt, bevor ich jetzt hier aufgebrochen bin, wie die Beerdigung von Falco war, weil die war wirklich wie ein Staatsbegräbnis. Er ist da mit einem Sarg hier auf den Friedhof gefahren worden, der überdeckt war mit einem Königsmantel in Hermelinoptik, und dann wurde hier auf dem Friedhof überall auch Falco-Musik gespielt. Er ist ja bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik gestorben, 1998. Ich dachte mir, wir gucken nochmal rein in einen Bericht, wie Falco hier beerdigt wurde.
Es ist wie ein Staatsbegräbnis. Tausende folgen dem Sarg oder säumen den Weg zum Ehrenhain, wo die bedeutendsten Künstler Österreichs begraben liegen. In stiller Trauer folgen Vater und Mutter Falcos sowie die Trauergäste bis zum Ehrengrab der Stadt Wien.
Ja, so hat es damals ausgesehen, und das Grab ist bis heute noch eines der meistbesuchtesten Gräber hier auf dem Wiener Zentralfriedhof. Und ich habe ein Interview mir nochmal angeguckt von Josef Kirchberger. Er ist der Gräberstrategist
von diesem Friedhof hier, was ich auch einen interessanten Beruf finde. Zumindest war es 2017, aus dem Jahr war nämlich die Doku, die ich mir angeguckt habe. Und der hat auch erzählt, dass sie das Grab von Falco mehrfach wieder herrichten mussten, weil Fans Gräser rausgerupft haben, um sich das dann zu Hause im Garten einzupflanzen. Weil hier wirklich viele Leute obsessed sind mit Falco. Und bis heute, guck mal, es ist wirklich ein Grab mit vielen Geschenken davor, bis heute. Grablichter,
viele
noch
Blumen,
unnöcher.
Viele Herzen, Bilder, selbst gebastelt, viele Engelchen.
Und das merkt man einfach bis heute, dass Falco National Treasure hier ist in Österreich. Der ja auch Nummer 1 Hit hatte in den USA.
Ja, auf jeden Fall schon beeindruckend. Wen hast du denn jetzt hier auf der Tour sonst noch so im Köcher?
Eine Person, zu der du eine private, familiäre Verbindung hast, nämlich Udo Jürgens.
Ja, um Ecken.
Ja, um Ecken. Tante Karin, möchtest du Ecken, die Geschichte nochmal erzählen? Oder willst du warten, bis wir vor der Grabstätte stehen?
Damit er es auch nochmal hört. Ja. Ja, komm, dann warten wir bis dahin. Cliffhanger, Leute. Das ist echt so weitläufig und auch so Riesenstraßen. Also es wäre man einfach irgendwo...
In der Stadt, in einem Stadtpark.
Genau, ja. Riesenpark unterwegs. Und auch sehr alte Gräber, guck mal das da zum Beispiel.
Sehr verfallen und wirklich sehr viele Bäume. Es ist sehr waldig und deswegen ist hier auch eine sehr, sehr große Artenvielfalt, die hier lebt auf diesem Friedhof. Nämlich Rehe, Eichhörnchen, Hasen, Hamster, Dachse, Turmfalken, Mäuse, Spechte und Waldkauze. Das habe ich extra auswendig gelernt, Caro, damit ich das hier heute erzählen kann.
Nicht der Specht.
Doch.
Und aber Rehe sind schon krass. Das ist einfach halt, das ist einfach ein Wald. Halt.
Ja, ja, es ist wirklich wie ein Wald. Und hier sind so viele Tiere, dass ich auf YouTube eine ganze Dokumentation darüber gefunden habe. Eine Tierdokumentation, nur mit Tieren, die hier auf dem Friedhof leben. Und das hat sich dann so angehört.
Die Maus hat da ein etwas handlicheres Format. Der Falke entschwebt mitsamt seiner Beute in Richtung Karl-Borromäus-Kirche. Hier auf einem Fenstersims des prächtigen Jugendstilbauwerks hat sich ein Pärchen mitsamt Nachwuchs eingenistet.
Ich bin mal auf Korfu extra zu einem Friedhof gefahren, auf dem eine Schildkröte lebt, um die Schildkröte zu treffen.
Und? Hast du sie gefunden?
Ich habe sie getroffen. Das war die 2 Stunden Fahrt
so laut
wert.
Lachen hier.
Oh. Ach, die sind doch hier alle auf Promi-Jagd. Guck mal da mit ihren coolen Sonnenbrillen.
Wenn man auf dem Friedhof Sonnenbrillen trägt, dann bestimmt nicht, weil man weint, sondern weil man auf Promi-Jagd ist.
Ach so, ja. Wenn ganz viele Leute so zusammenkommen und schwarz angezogen sind und Sonnenbrillen
anhaben. Wir sind die nicht auf Promi-Jagd.
Ach so.
Ja. Guck mal, hier ist doch auch gut ausgeschildert. Infopoint,
ja, steht aber kein Schild Udo Jürgens, den muss man schon selber finden.
Richtig, und jetzt stehen wir vor dem Grab von Udo Jürgens und auch hier sieht man eben viele Gaben, die die Fans immer wieder an das Grab bringen. Und wie du schon richtig gesagt hast, der Grabstein ist ein aus Tiroler Marmor gemeißelter Flügel, der so abgehängt ist, als Hommage an eben seine Musik gedacht und so weiter. Aber hier sind viele gerahmte Bilder, auch von Tom und Jerry. Er hat ja den Song hier
Vielen Dank für die Blumen
gemacht und so weiter. Wir haben uns ja schon mal ausführlich mit Udo Jürgens beschäftigt in unserem Tab zu seinem Song Lieb Vaterland. Jetzt auch natürlich gerade wieder aktuell, weil er ja einer der 3 Gewinner des Eurovision Song Contest beziehungsweise damals Grand Prix Eurovision de la Chanson ist, aus Österreich.
Mit Merci Chérie.
Genau. Jetzt gibt es eben 3 Leute, die das aus Österreich hier gewonnen haben, nämlich Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ, weshalb wir hier überhaupt sind. So, damit hat Udo Jürgens nämlich angefangen, weil der 1966 Merci Chérie gesungen hat. Und möchte jetzt nochmal deine Tante Karin-Geschichte erzählen?
Es bietet sich jetzt an, wo ich hier Udo Jürgens hier quasi mehrfach ins Antlitz blicke, weil er ist hier auf zahlreichen Fotos drauf. Lieber Udo, falls du uns hören kannst, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, du hast wohl mal mit
angeblich
einer Person aus meinem erweiterten, angeheirateten Familienkreis.
Aber auch angeheiterten Familienkreis.
Angeheitert und angeheiratet.
Beides.
Einen netten Abend verbracht. Zu dritt. Ich weiß nicht, ob ich mehr ins Detail gehen soll. Karin.
Es wurde Küssen gemacht.
Tante Karin.
Udo Jürgens schweigt. Wie ein Gentleman, auch heute. Und deswegen würde ich sagen, erweisen wir mir jetzt vielleicht noch die letzte Ehre hier. So, Caro, jetzt sind wir hier wirklich in der Ecke, wo sie alle liegen. Beethoven, Schubert.
Ich habe Brahms gerade auch noch entdeckt.
Ja, genau.
Strauss.
Und die sind hier alle direkt benachbart.
Meinst du, das ist eher so, dass man denkt, so, ah ja, also man hier dann liegt, dann hat man es geschafft. Also dann wird man anerkannt als bedeutender Komponist seiner Zeit, wenn man hier quasi ins Komponistenviertel mit aufgenommen wird.
Also das ist eine eher
so, oder ist es eher so, oh Mann, ey, jetzt muss das sein. Muss ich jetzt hier
mit dem Platz teilen mit Beethoven.
Muss ich jetzt hier als Schubert unbedingt neben Beethoven
dem ach so großartigen Beethoven.
Und will dann man dann nicht lieber seinen eigenen Bereich hier haben?
Wo man dann auch hier
King of Kotelett ist.
Ja, genau. Ja, die müssen sich das jetzt hier teilen. Aber das ist hier die Hall of Fame. Also das kann man nicht anders sagen.
Und eins beeindruckender als das andere. Also Johann Strauss hat so ein richtiges Relief, also ein richtiges Kunstwerk. Das ist total beeindruckend. Franz Schubert auch. Ein bisschen minimalistischer.
Da sind so Schwanornamente dran und also es sieht wirklich aus wie ganze Statuen, die da drumherum sind. Bei Mozart eh.
Ja, Wahnsinn, total beeindruckend. Also hier liegen sie, ne? Hier liegen sie alle.
Also hier werden wir mit Shadow of the Sea nicht landen.
Nee.
Ja, man merkt hier wirklich an allen Ecken und Enden, wie alt dieser Friedhof ist. Und dementsprechend ist natürlich auch die Nazi-Zeit nicht spurlos an diesem Friedhof vorübergegangen. Es wurden während der Pogromnacht hier Gräber verwüstet und auch die Zeremonienhalle in der alten israelitischen Abteilung zerstört und auch unterschiedliche Gräber beschädigt und zerstört. Das ist hier natürlich auch passiert. Was ich jetzt nochmal rausgefunden habe, während ich mich damit beschäftigt habe, warum hier auch so prunkvolle Gräber sind und warum Wien diesen übergroßen Friedhof hat, bin ich darauf gestoßen, dass die WienerInnen ein besonderes Verhältnis zum Thema Tod haben. Also sie haben nicht nur hier diesen Friedhof, sondern auch direkt angebunden gibt es ja ein Bestattungsmuseum, wo man skurrile Relikte aus einer Zeit sehen kann, als man zum Beispiel noch gefürchtet hat, lebendig begraben zu werden. Da gibt es dann zum Beispiel Herzstichmesser zu sehen oder einen Rettungswecker, wo dann die Hand von den Leichen so festgeschnürt wurde, dass, falls man sich doch noch bewegt, dann ein Alarm losgeht und so weiter. Und sie haben hier eben ein ganzes Museum gebaut, weil in Wien irgendwie so die Stimmung ein bisschen morbide ist. Die haben so eine gewisse Liebe für den Tod. Und das ist auch historisch verwurzelt, weil Wien ja Kaiserstadt war und deswegen hier eine Bestattungskultur etabliert wurde vom Kaiserhaus. Und ich habe dann so eine Historikerin gesehen, die erzählt hat, dass sich eine Gesellschaftsschicht immer an der nächsthöheren orientiert und deswegen wurde sich dann immer danach orientiert, wie jetzt hier wohl der Hochadel seine Staatsbegräbnisse vollzogen hat. Und dementsprechend wollten dann auch Leute, die jetzt Normalbürger waren oder eben kein Hochadel, sondern nur darunter gestellt, immer quasi ein paar Gesellschaftsschichten weiter nach unten, wollten dann auch so pompöse Gräber haben wie die Kaiserinnen und Kaiser. Und darum sind dann Leichenvereine entstanden, um eben ärmere Gesellschaftsschichten dazu zu bringen, sich auch eine schöne Bestattung leisten zu können. Und auch das merkt man ja dann in der Art und Weise, wie zum Beispiel Falkos Begräbnis vollzogen wurde, nämlich mit Massen an Leuten, die dann kommen mit einem Sarg, der in einem Königsmantel eingewickelt ist. Und das wird hier quasi bis heute noch zelebriert.
Ja, sehr interessant. Es hat ja gerade so ein bisschen so eine Art der Kulturwendung hier.
Ja, aber ich wusste das auch nicht, tatsächlich.
Ich finde es auch total interessant und ich finde tatsächlich verschiedene Bestattungsrituale und Bestattungskulturen und auch verschiedene Verhältnisse zum Thema Tod, so wenn man die durch die ganze Welt betrachtet, extrem interessant ist zu vergleichen, wie da unterschiedliche Religionen und auch unterschiedliche Nationen mit umgehen. Mir gefällt dieser Hang zum theatralischen, bisschen düsteren, ein bisschen morbiden manchmal ganz gerne.
Ja, hier in Wien halt auch dieses Prunkvolle.
Ja, da kann man sich irgendwie gut mit so einer ganz besonderen Energie aufladen, wenn man mal über so einen prunkvollen Friedhof läuft.
Ja, also ich wusste das vorher nicht. Ich habe nur geguckt, okay, was gibt es in Wien noch für Sehenswürdigkeiten? Habe dann gesehen, hier ist dieser Friedhof, wo Beethoven und Udo Jürgens und Falco liegen und bin dann dabei jetzt rausgekommen bei der Bestattungskultur aus Wien und dass die sehr speziell ist und dass die WienerInnen ein spezielles Verhältnis zu ihren Gräbern und Bestattung haben. Und damit schließe ich für heute aber auch diesen Tab und wir gehen jetzt mal raus, bevor wir hier eingeschlossen werden.
Ja.
Hier ist noch ein Tor auf. Nicht, dass
es gruselig
wird. Mach mal die
Cross-Promo draußen. Ich will nicht wegen Cross-Promo hier auf dem Friedhof übernachten.
Und dass wir dann noch Beethovens Geist sehen oder so. Das will ich nicht. Der kommt dann raus und so,
Okay, lass mal gehen. Das war unser Wien-Tag für heute. Ich bin schlagkaputt, ich sag, wie es ist.
Ja, wir sind schlau. Wir sind jetzt wieder angekommen im Hotel und müssen uns jetzt erstmal ein bisschen ausruhen.
Das macht man am besten mit einer Cross-Promo.
Natürlich,
oder?
Eine Cross-Promo.
Die haben wir nämlich noch.
Oh ja, zum Runterkommen.
Genau, willst du mal hier deinen Trailer abfahren? Ja,
ja. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Ja, wie ihr wisst, fallen wir regelmäßig in Rabbit Holes, auch aus der Musikwelt. Stichwort Lily Allen oder Take That oder sonst irgendwas. Unter der Folge zur Take That-Trennung hat unsere Hörerin Fritzi absolut richtig kommentiert, Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Denn der Podcast Fuck You Very, Very Much hat eine ausgezeichnete Folge zum Thema Robbie Williams versus Take That gemacht. Die ist sehr hörenswert.
Genau, und heute wollen wir euch diesen Podcast empfehlen. Fuck You Very, Very Much. Der ist nämlich zurück mit einer neuen Staffel. Es geht unter anderem auf einen Axtangriff vor einer Kölner Shisha-Bar. Ein Satz in einem Interview, der besser nicht gesagt worden wäre, und darum, wie ein Gitarrist aus den MTV News erfahren hat, dass er nicht mehr Teil der Band ist. Spicy.
Fuck You Very, Very Much. Die größten Beefs des Musikbiss gibt es jetzt in ARD Sounds und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Link dazu gibt's wie immer in den Shownotes.
Cross-Promo Ende.
Ja, das war's von uns hier aus Wien. Nächste Woche hören wir uns wie gewohnt aus Köln wieder und natürlich in ARD Sounds. Falls ihr auch Rabbit Holes habt, dann schickt ihr uns doch gerne entweder an Caro, wie heißt?
Boah, das hab ich, kann ich mir nie merken.
Ja, das ist irgendwie
Too Many Tabs.
Nach 4 Jahren immer noch nicht drin.
TooManyTabs@ndr.de.
Ich glaube,
so ist die Mailadresse, wo ihr uns eure Rabbit Holes und offenen Tabs zuschicken könnt. Ja. Wie heißen wir denn nochmal in unseren Socials?
Das ist mir jetzt auch gerade total entfallen, aber wahrscheinlich du, weil du heißt ja Caro Worps, ist wahrscheinlich @CaroWorps. Und ich heiße Miguel Robitzky und komme aus Aschaffenburg und wahrscheinlich ist es abgekürzt @MiguelR aus A. Ja. Habe ich mir mal was ausgedacht, als ich damals den Account angelegt habe. Freue ich mich auch jede Woche, dass ich das nochmal sagen muss. Also da könnt ihr natürlich auch uns in die DMs sliden. Da freuen wir uns, falls ihr Vorschläge habt zu skurrilen Rabbit Holes, Themen, Tabs, die ihr offen habt. Und dann können wir die hier demnächst besprechen in einer unserer HörerInnen-Folgen.
Genau so ist es. Wir freuen uns auf eure Nachrichten, wir freuen uns auf euer Feedback und eure Bewertung. Empfehlt den Podcast doch gerne weiter, wenn ihr den gerne hört. Und hört auch die alten Folgen nochmal nach. Gerade wenn ihr noch nicht genug kriegen könnt vom ganzen ESC-Fieber, da haben wir ja einiges an Material ablegen, ne? Wo wir da schon Tabs zugeschlossen haben, zu Gildo Horn, zu Sondra Kim, zu den Vorentscheiden. Nemo war zu Gast, JJ war zu Gast. Also, ne, da kann man noch mal so ein bisschen die ESC-Nostalgie ausklingen lassen, wenn man mag. Und ansonsten hören wir uns alle nächste Woche wieder.
Jala, 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 jala.
Jala, jala. Pussy Baba.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.